Vis-à-vis.
Ja, herzlich willkommen, Melissa Eddy, Korrespondentin der New York Times in Deutschland. Schön, dass Sie da sind.
Ja, es freut mich, hier zu sein. Danke.
Der 3. Oktober 1990, damals sind Sie noch in den USA zur Schule gegangen, in einer Kleinstadt am Mississippi. Wie viel haben Sie damals überhaupt mitbekommen von unserer deutschen Vereinigung?
Also 1990 war ich eigentlich Austauschstudentin in Frankreich.
Oh, dann war ich schlecht informiert.
Nee, alles gut, weil ich stamme aus dieser Kleinstadt an der Mississippi in den USA. Nur in dem Jahr befand ich mich in Frankreich, in Tours. Und eine Studienkollegin von mir, ihr Vater war Diplomat und sie dürfte nach Berlin reisen für die große Einheitsfeier. Und da musste ich sie erstmals ausfragen, was für eine Einheit und was ist das alles. Klar, ich wusste, dass die Mauer gefallen ist vor ungefähr einem Jahr, also von damals. Mhm. Aber diese Feier für die deutsche Einheit hatte ich ehrlich gesagt nicht so sehr auf dem Schirm. Und ein Jahr später, 1991, bin ich das erste Mal nach Berlin gereist und stand vor dem Reichstag und dachte so, Mensch, wieso bin ich nicht? Ich war so nah dran. Was habe ich da gedacht? Wieso bin ich nicht hierher gefahren? Das war ein historischer Moment. Und ja, insofern ist das mir so ein bisschen zu spät bewusst, was damals passiert ist.
Und aktuell, wie erleben Sie denn unsere Feierstimmung rund um diesen Jahrestag?
Ich finde es ganz ehrlich gesagt so ein bisschen traurig, dass nicht so richtig gefeiert wird. Also der 4. Juli, unsere Independence Day, also
Unabhängigkeitstag.
Unabhängigkeitstag wird so richtig gefeiert. Da klar, es ist ein schöneres Jahreszeit, es ist Sommer, jeder geht raus, es wird mit Freunden, mit Familie, mit großen Feuerwerk so richtig und auch mit einem gewissen Patriotismus gefeiert und an das Land gedacht. Und in Deutschland am 3. Oktober ist die Stimmung nach wie vor bedrückt, obwohl eigentlich das ist ein Wahnsinnsverdienst, was die Deutschen da, also auf beiden Seiten, was die sich geleistet haben. Ich meine, jetzt klar hakt es an das eine oder andere Ecke. Demokratie ist eben nicht leicht. Dass es nicht immer so glatt geht, aber trotzdem.
Aber vielleicht, wenn ich da nochmal nachfragen darf, ja. Wie erklären Sie sich denn, dass wir so bedrückt sind?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich meine, generell, also die Deutschen sind, erlebe ich als sehr ernst. Und eher nur, wenn die außerhalb Deutschland sind, lassen sie sich so richtig feiern. Also von daher, in sein eigenes Land irgendwie sich selbst zu feiern, scheint die Deutschen, warum auch immer, ziemlich schwer zu fallen.
Das ist uns ein bisschen fremd, suspekt, möchte ich sagen. Sie berichten für die New York Times vor allem über die deutsche Wirtschaft. Wir sind ja nach wie vor die größte Volkswirtschaft Europas und die drittgrößte weltweit. Trotzdem kann man zuletzt den Eindruck gewinnen, es gehe sehr viel den Bach runter. Stimmt das?
Also den Eindruck, dass es so ist, stimmte schon. Ob es nur Bach runtergeht in Deutschland, mag ich bezweifeln. Aber ich glaube, das Problem in Deutschland jetzt gerade ist diese Umwandlung zu die digitale Zeitalter wurde hier ein bisschen verschlafen. Ich glaube, also ich erkläre das immer so, das Internet ist erfunden worden und die Amis haben drauf geguckt und haben gesagt, boah, was können wir daraus alles machen? Los, ja.
Und die Deutschen, Merkel hat gesagt, Neuland.
Ja, und die Deutschen haben geguckt und sagten so, was ist denn mit Datenschutz? Und das ist mir ein bisschen fremd. Ich denke so an Google Maps, ja. Die Deutschen haben das geliebt. Ja, wir fahren nach, Südfrankreich und gucken wir jetzt auf Google Maps genau, wie kommen wir denn hin vom Bahnhof zu unserem Hotel und wie sieht das Hotel aus? Aber zu Hause wollten die überhaupt nicht ihr Haus oder ihr Kiez oder überhaupt abgebildet sein. Und das ist immer dieses Vorsicht zu Hause, was noch herrscht. Und man sieht das auch in der Industrie. Man sieht das auch, da Sie das jetzt angesprochen haben, mit VW. VW ist irgendwie, es hat eine sehr, sehr starke, sehr reiche Tradition. Aber Tradition alleine wird nicht reichen, um die Konkurrenz aus China oder vielleicht sogar aus den USA irgendwie standfähig zu halten.
Sie hören Vis-à-vis heute mit Melissa Eddy, Korrespondentin der New York Times in Berlin. Melissa, worin sehen Sie aktuell denn die größten Probleme und Herausforderungen für Deutschland?
Da wir ziemlich kurz nach der ersten Sitzung in Thüringen miteinander sprechen, ich muss sagen...
Sie sprechen die erste Landtagssitzung im Thüringer Landtag an, die eigentlich in einem Chaos geendet hat.
Genau. Und so ein Chaos kann sehr gefährlich für die Demokratie sein. Und das sage ich als US-Amerikanerin mit Blick auf das, was auch in Amerika mit der Tea Party, also die rechten Flügel von die US-Republikaner, als die so eine Blockadegeist in unsere Politik mit reingebracht haben vor einigen Jahren. Und jetzt kommen immer wieder, dass eine Partei droht, den anderen die ganze Regierung da lahmzulegen.
Das heißt, von der Tea Party spricht eigentlich in den USA keiner mehr, aber diese Blockadehaltung, diese Art Politik zu machen bzw. zu verhindern, die ist geblieben.
Genau, genau. Und das ist dann praktisch dann diese Blockadehaltung ist zu einer Normalität geworden. Und wenn Deutschland sich daran gewöhnt, dass so ein Chaos und ein Blockadegeist sich normalisiert, wie das, was man in Thüringen dann gesehen hat bei der Landtag, wo man einfach nicht weiter vorankam, dann kann das gefährlich werden, weil es ist viel leichter, irgendwas kaputt zu machen, als es wieder aufzubauen.
Wie erleben Sie denn unser Land in diesen aktuellen Krisen, die ja weltweite Krisen sind? Ist die German-Angst einfach größer als die der US-Amerikaner?
Auf jeden Fall. Also grundsätzlich German Angst, also das kommt aus Deutschland. Ja? Also ihr habt dieses Wort erfunden. Wir mussten das dann aus den Deutschen begreifen. Also wir haben ein Wort natürlich für Angst, ja, Fear. Aber diese mit German Angst meint man immer so ein bisschen breiter, eine sehr grundlegende Unsicherheit und Zurückhaltung irgendwie vorwärts zu gehen. Und man sieht das jetzt sehr viel in Deutschland. Ich glaube, also mein Eindruck ist, es ging diese sogenannte goldene Jahre zwischen der große Bankenkrise in 2008 bis die Corona-Zeiten, ja, diese Jahrzehnt, da hat Deutschland, da war alles super, hat geboomt. Und mein Eindruck ist, die Deutschen waren sehr zufrieden mit sich selbst, mit der Wirtschaft, mit alles, wie es läuft. Und man hat zu wenig vorausgedacht, wie können wir das erhalten? Mhm. Und dass dieser Erhalt heißt vielleicht, man muss sich irgendwie ändern.
Und machen wir denselben Fehler jetzt wieder, indem wir wie wild an der Schuldenbremse festhalten und nicht investieren in Zukunft?
Ja, also diese Schuldenbremse ist irgendwas, was keine außerhalb Deutschland so richtig versteht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es gibt zwei Dinge, die Amerikaner sehr auf die Palme bringen, wenn ich darüber berichte. Dann kriege ich aus Amerika tonnenweise E-Mails und Leute regen sich wirklich auf. Das eine ist die Schuldenbremse. Wie kann das sein? Deutschland, die deutsche Wirtschaft steht so gut da, die könnten für Investitionen richtig Geld leihen. Also das wird überhaupt nicht verstanden. Und das andere ist die Atomkraft. Also Amerikaner können überhaupt nicht verstehen, warum Deutschland funktionierende, sehr sichere Atomkraftwerke abgeschaltet haben, mitten in einer Energiekrise.
Ich habe im Archiv unter anderem einen Artikel von Ihnen gefunden mit der Überschrift Deutschland ist misstrauisch gegenüber Digitalisierung, liebt aber elektrische Zahnbürsten. Machen Sie sich etwa lustig über uns?
Ja, also mache ich mich lustig, vielleicht doch ein bisschen, muss ich zugeben. Aber das ist immer dieses Zwiespalt hier, dass man für mechanische Gegenstände, so wie eine elektrische Zahnbürste, irgendwie, da ist eine gewisse Faszination. aber von irgendwie der Idee, dass man nicht 10 Blätter Papier für jeden Amtsgang ausfüllen muss, dann ist sofort der Angst da, was passiert denn mit meinen Daten? Und irgendwie, das ist irgend so ein, ich bringe die beiden nicht zusammen in meinen Kopf.
Verstehe. Es gibt viele Menschen in Deutschland, die gerade ziemlich neidisch in ihr Heimatland gucken, weil dort im Wahlkampf mit Kamala Harris zwar keine neue Politikerin, aber eine neue Erzählung da ist, die vielen Hoffnung und Mut macht. Wäre die bei uns auch denkbar?
Ich könnte sie hier denken. Ich weiß nicht, ob die Deutschen das hier denken könnte. Weil ich kann mich ganz gut erinnern an die Wahlkampf von Barack Obama, wo eigentlich seine Wahlkampfversprechung war Hope, ja, Hoffnung. Und da hat mir irgendwann mal ein Deutscher gesagt, das würde nie in Deutschland gehen, eine ganze Wahlkampf nur auf der Idee von Hoffnung zu machen. Und ich meine, andererseits, der Witz ist natürlich, dass Barack Obama hat Tausende von Menschen irgendwie locken können, mitten in Berlin damals, mit seiner Versprechung von Hoffnung. Und Deutschland würde das ein bisschen gut tun, weil ich meine, eigentlich, ja, Deutschland hat Probleme, aber viele andere Länder haben ähnliche Probleme. Also es gibt so viel in diesem Land, was eigentlich man feiern könnte und auf jeden Fall, worauf man aufbauen könnte. Aber keiner will das so richtig sehen. Und es ist viel lieber, immer nur zu meckern über, was es nicht gibt, statt irgendwie rumzugucken und sagen so, hey Mensch, was haben wir hier auch mit Blick auf die Wiedervereinigung? Was haben wir hier geschafft?
Melissa Eddy, Korrespondentin der New York Times. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit.
Sehr gerne.
Alles Gute für Sie. Tschüss.
Ja, tschüss.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.